Hallo, ich bin Klaus. Heute geht es um den Philosophen Peter Sloterdijk. Der hat etwas über Zumutungen, Wahrheit, den Tod und Gott geschrieben. Schön, dass du zuhörst. Manchmal werfe ich einen Blick über den Tellerrand der Theologie hinaus und lande dabei im Feuilleton der Zeit. Wie auch vor einigen Wochen, als ich auf einen Artikel über ein Tagebuch des Philosophen Peter Sloterdijk stieß. Vor Jahrzehnten schon kaufte ich mir das frühe zweibändige Werk dieses Philosophen mit dem Titel »Kritik der zynischen Vernunft«. Und mit Erstaunen stelle ich heute fest, dass ich tatsächlich den ersten Band durchgelesen hatte und außerdem noch Teile des zweiten Bandes. Noch erstaunlicher ist aber, dass sich die wichtigen Einsichten dieses Buches mir nicht nachhaltig eingeprägt haben. Geblieben ist nur das Bewusstsein, dass da etwas Wichtiges stand. Was dieses Wichtige war, das ist in den Tiefen des Vergessens verschwunden. Ich weiß auch nicht warum. Auch heute noch regt mich Sloterdijk an. Sein besagtes Tagebuch umfasst die Jahre 2013 bis 2016. Der Zeitautor Thomas E. Schmidt klärt mich darüber auf, was in diesen Jahren alles passiert ist. Terrorakte in Paris, Russland annektiert die Krim, in Deutschland gibt es eine Flüchtlingskrise, in Europa die Eurokrise und Donald Trump wird Präsident der USA. Alles zwischen 2013 und 16. Ziemlich viel für 3 Jahre, denke ich. Und wundere mich, dass mir der enge Zeitrahmen dieser Krisen bisher gar nicht bewusst war. Dann zitiert Schmidt aus Sloterdijks Tagebuch. Ich zitiere den Satz. Das Tagebuch. Klagemauer für Leute, die nicht wissen, wo sonst sie die Nachricht deponieren können, der Tag sei wieder eine Zumutung gewesen. Zitat Ende. Beim Wort Klagemauer, da schlägt das Theologenherz höher. Richtig, wir brauchen eine Klagemauer, denke ich. Besonders dann, wenn der Tag eine Zumutung war oder von uns als solche empfunden wurde. Und so möchte ich Sloterdijk, der ein Tagebuch schreiben muss, weil er keinen anderen Ort hat, an dem er die Nachricht vom zugemuteten Tag, also diesen Tag, selbst abladen kann, deponieren kann, wie auf einer Müllkippe. Ich möchte ihm zurufen, entsorge doch diese betrübliche Nachricht bei, wo denn? Soll ich wirklich sagen, bei Gott? Soll ich dieses abgegriffene und unendlich oft missbrauchte Wort benutzen? Dieses Wort, das suggeriert, wir wüssten, wovon wir reden, wenn wir Gott sagen? Kann dieses Wort dem Philosophen überhaupt etwas sagen? Sagt man, sobald man es in den Mund nimmt, nicht schon zu viel oder aber zu wenig? Also, was soll ich dem gebildeten, aber nicht religiösen Menschen sagen, wenn ich von dem reden will, den wir Gott nennen? Entsorge doch den zugemuteten Tag bei einer guten Macht, die aus allen Zumutungen etwas Gutes entstehen lassen kann? Er wird sofort merken, dass die gute Macht nur eine Umschreibung für Gott ist. Oder entsorge doch den zugemuteten Tag im Himmel? Aber der Himmel ist ebenso abgenutzt wie Gott, nur dass er etwas unpersönlicher und esoterischer wirkt. Manche Theologen schreiben heute G-TT, um die Unbeschreiblichkeit Gottes auszudrücken. Aber dann beschreiben sie ihn doch, auch wenn sie ihn G-TT nennen. Wir kommen irgendwie ums Beschreiben Gottes nicht herum, es sei denn, wir hörten auf, von ihm zu reden. Doch dann bleibt nur das Tagebuch, um den Tag zu entsorgen. Ich finde einen treffenden Satz der französischen Philosophin Barbara Cassin, auch ihn entnehme ich dem Feuilleton der Zeit. Dieser Satz heißt, das Unübersetzbare ist nicht das, was man nicht übersetzen kann, sondern es ist das, was man nie zu übersetzen aufhört, immer aufs Neue. Zitat Ende. Das ist wahr, auch wenn die Philosophin es wohl nicht auf Gott bezogen hat. Gott ist das oder der Unübersetzbare. Gerade darum kann man nicht aufhören, es oder ihn immer aufs Neue zu übersetzen. Ich werde also weiter von Gott reden, manchmal auch von guten Mächten, was natürlich von Bonhoeffer entliehen ist. Die Macht, die wir Gott nennen, ist auch eine mögliche Umschreibung. Der gute Geist? Aber es gibt viele gute Geister, manche sind sogar Menschen. Die Mutter war der gute Geist des Hauses, sagen manche. Was wir auch sagen, es passt alles nicht für den Unübersetzbaren. Ich werde also nicht das passende Wort finden, schon gar nicht eins, das Sloterdijk überzeugen würde. Der ist weiter auf der Suche und schreibt in sein Tagebuch, Zitat: Blättere in den Feuilletons der letzten Tage, unfähig, mich für das Gelesene und das sich darin verratende Schriftstellerelend zu interessieren. Zitat Ende. Da fühle ich mich wieder ganz einig mit ihm. Obwohl, gerade lese ich über sein Tagebuch im Feuilleton, also finde ich dort doch Interessantes. Sicher habe ich noch nicht so viele Feuilletons gelesen wie der Philosoph. Vielleicht hat dieser auch etwas übertrieben. Egal, ich kenne auch das Desinteresse an Zeitungen, seien es die politischen Seiten, die Wirtschaftsseiten oder die Feuilletons. Und den Überdruss an Fernsehdiskussionen kenne ich. Alles dreht sich im Kreis, die Gedanken überschlagen sich und kommen doch nie ans Ziel. Auch dazu findet sich offenbar etwas bei Sloterdijk. Sein Rezensent Thomas E. Schmidt beschreibt es so, Zitat: Man unterstellte, dass Peter Sloterdijk von seiner Position aus klarer sehe, schon indem er mutiger schien. Heute haben unterschiedslos alle recht. Es gibt kein Außen mehr des allkommunizierenden Innen. Wer sich aus den Strömen des Geläufigen ans Ufer rettet, dem gelingt es vielleicht kurzfristig. Das fällt kaum auf. Und auch der erfahrenste Taucher wird dafür nicht mehr mit einem Platz auf dem Podium belohnt oder mit einer Charakterrolle als Wahrsprecher im intellektuellen Schwimmzirkus. Ja, diese Sätze musste ich dreimal lesen, um ihre Bedeutung zu erahnen. Kein Außen mehr des allkommunizierenden Innen? Ist gemeint, dass der sein Innen nach außen kehrt, der Position bezieht, außerhalb seiner selbst niemanden mehr findet, der ihm wirklich zuhört und dann auch noch zustimmt? Vielleicht gelingt es, dass ein aus dem Geläufigen ausbrechender Mensch kurzzeitig wahrgenommen wird, aber es fällt kaum auf und erfährt keine Belohnung. Wahrsprecher sind nicht erwünscht, denn postmodern haben ja alle unterschiedslos recht. Schmidt fährt fort, Zitat: Die Kapitäne der Talkshows reden sich den Kopf unter Wasser. Wer trotzdem auf seiner eigenen Sicht beharrt, spielt in der Vorstellung vielleicht gar nicht mehr mit, sondern darf nur noch der Beleuchter sein. Der Autor, nämlich Sloterdijk, drückt es etwas anders aus. Es ist an der Zeit, sich von der Laternenanzünder- und Elektriker-Metapher Aufklärung zu verabschieden. Ein besserer Titel wäre jetzt Deception Studies. Ich muss sagen, diese metaphernreiche Sprache liegt mir einfach nicht. Ich muss jedes Mal hin und her überlegen, was eigentlich mit der Metapher gemeint ist. Ich weiß, Metaphern stehen hoch im Kurs, auch in der Theologie. Mir ist diese Sprache zu schwammig, zu ungenau. Vielleicht habe ich aber auch zu wenig Gedichte gelesen. Mir erschließt sich mehr die sachliche Sprache. Dennoch finde ich es toll formuliert. Ja, in den Talkshows reden sie sich den Kopf unter Wasser. Also blubbern sie nur noch Luftblasen, so dass man sich wünscht, sie hätten lieber geschwiegen. Wer trotzdem bei seinem eigenen Standpunkt bleibt, wer sich des Geläufigen entzieht, darf nicht mehr mitspielen. Und Sloterdijk setzt noch einen drauf. Die Aufklärung sei nicht etwas Lichtbringendes, sondern Deception Studies. Ich gestehe, dass ich das Wort Deception in meinem langen Schulwörterbuch nachschlagen musste, das nun schon fast mein ganzes Leben lang geduldig im Regal steht. Dort fand ich die Übersetzungen Täuschung, Irreführung, Betrug. Aufklärung sei also ein Unternehmen der Täuschung und Irreführung, des Betrugs um die Wahrheit. So barsch hätte ich es nicht ausgedrückt. Aber wie begrenzt der Lichtschein der Aufklärung ist, wie schnell er von der Finsternis vereinnahmt wird, ist auch mir klar. Es tut gut, diesen Satz von einem Philosophen zu hören, der sich nicht als Christ bekennt. Denn wenn ein Christ es sagt, erregt das sofort den Verdacht, er richte hier ein Weltreich der Finsternis auf, um das Licht Jesu und der Glaubenden umso heller leuchten zu lassen. Wenn Sloterdijk es sagt, wird es als tiefe Wahrheit gehört. Aber wie ist es um die Wahrheit bestellt? Der Philosoph notiert in sein Tagebuch, nachdem ihm ein alter Aufsatz aus eigener Feder in die Hände gefallen ist: Mon Dieu, also mein Gott, als ich noch alles wusste, da war ich ein ziemlich laut tönendes Erz und eine überklug klingende Schelle. Zitat Ende. Das ist beeindruckende Selbstkritik. Und der Mann kennt das Neue Testament. Ich zitiere aus 1. Korinther 13 gleich den ersten Satz. Wenn ich mit Menschen und mit Engelzungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Worauf kommt es eigentlich an? Auf angehäuftes Wissen? Auf den festen Stand, in dem man meint, immer eine Antwort parat zu haben? Auf die feste Überzeugung, alles zu wissen? Sloterdijk weiß um die Überheblichkeit und Selbstüberschätzung, die in solcher Haltung zum Ausdruck kommt. Weiß er auch, was Paulus wusste? Dass erst die Liebe allem Wissen seinen Glanz verleiht? Alle stehen in der Gefahr, ein ziemlich laut tönendes Erz und eine überklug klingende Schelle zu sein. Auch Theologen, die sogar besonders. Ich nehme mich davon überhaupt nicht aus. Bescheidung täte den Theologen gut. Aber es ist eine Gratwanderung zwischen Wahrheitswahn und Wahrheitsverlust. Wenn alle unterschiedslos recht haben, dann gibt es keine Wahrheit mehr. Wenn einer im Unterschied zu allen anderen recht hat, gibt es auch keine Wahrheit mehr. Dann gibt es Diktatur. Darum bedarf die Wahrheit des fairen Streits um sie. Das gilt auch für die Wahrheit Gottes. Es gibt nicht nur eine Evangeliumsschrift, sondern vier. Es gibt nicht nur die Paulusbriefe, sondern auch andere. Es gibt nicht nur einen Propheten, sondern viele. Es gibt sie, weil einer allein die Wahrheit dessen, den wir Gott oder von mir aus auch G-TT nennen, nicht zum Ausdruck bringen kann. Allein schon dieser Umstand sollte die allzu Bibelbuchstabentreuen davon überzeugen, dass keine Gruppe, keine Gemeinde oder Gemeinschaft allein ausreicht, um die Wahrheit zu bezeugen. Auch am Tod kommt Sloterdijk nicht vorbei. Würde er es, so wäre er kein Philosoph mehr. Ihn zu verdrängen, ist eines nachdenklichen Menschen nicht würdig. Denn der Tod betrifft oder trifft jeden. Beim Tod geht es wie bei Gott ums Ganze, um das Ziel unseres Daseins und deshalb auch um seinen Grund. Ziel und Grund aber entscheiden über den Sinn. Schmidt gibt Sloterdijks Gedanken so wieder. Zitat: Der Mensch komme heillos zufällig auf die Welt, gewissermaßen ohne Berechtigung, und er könne die Lücke seiner Grundlosigkeit nachträglich nicht schließen. Wenn dieses Leben keine zureichende Legitimation besitzt, Zitat Sloterdijk, Neues vom nackten Das, Jeder spürt, es gibt keine Regel, die sein Dasein erklärt. Das Zufällige ist dem Notwendigen immer ein paar Schritte voraus. Wenn dieses Leben also keine zureichende Legitimation besitzt, fällt dem Einzelnen zwangsläufig eine ungeheure, potenziell auch ruinöse Freiheit zu. Originalton Sloterdijk: Frei ist, wer nie zum Sklaven des Angeborenen und Vorgefundenen wurde, auch nicht seiner geerbten Eigenschaften. Und erneutes Zitat: Die Sprechblase des Jahrzehnts, sich selbst neu erfinden. Es ist die Supersprechblase, die es noch ins folgende Dezennium geschafft hat. Die Runderneuerten machen ihr Ich nicht urbar, sie optimieren es höchstens. Wo Individualität war, ist nun Identität, oft eine Form der Selbstgerechtigkeit. Ende des Zeitzitats. Ja, auch hier muss ich manche Sätze mehrmals lesen. Der Mensch kommt ohne Berechtigung und Grund zur Welt? Da fehlt dem Philosophen, was der Christ glaubt. Ich bin gewollt. Kein Mensch ist ein Zufallsprodukt, sondern jeder ein Gedanke Gottes. Jeder Mensch ein Geschöpf mit in der Welt benötigten Begabungen und liebenswürdigen Anlagen, die wir zu unserem eigenen und der anderen Leidwesen massiv pervertieren und destruieren können. Gedacht jedoch ist jeder Mensch als wunderbares Individuum. Zitat aus Psalm 139. Du hast meine Nieren geschaffen. Du hast mich gewoben im Mutterleib. Ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin. Das ist der Lobgesang eines glaubenden Menschen, nicht auf sich selbst, sondern auf den kreativen Erzeuger. Der hat seine Nieren erschaffen. Gemeint ist sein durchaus gutes Inneres, seine positiven Gedanken, Empfindungen und Bestrebungen. Und zwar jenseits dessen, was die Welt und er selbst aus ihnen gemacht haben. Das ist die Legitimation jedes Menschenlebens, dass es deshalb zu schützen und zu fördern gilt. Und darin, nicht in der fehlenden Legitimation des Menschenlebens, gründet des Menschen Freiheit. Frei ist, wer nie zum Sklaven des Angeborenen und Vorgefundenen wurde, auch nicht seiner geerbten Eigenschaften, schreibt Sloterdijk. Aber wer könnte sich schon von all dem wirklich lossagen? Wir alle tragen die Last des Angeborenen, Geerbten und Vorgefundenen in uns. Aber stärker ist die Kraft, die der kreative Erneuerer in uns hineinlegen kann und die das schafft, was uns selbst unmöglich ist, wahrhaft von negativen Einflüssen frei zu werden. Damit sind wir wieder im Haus der Transzendenz. Wir überschreiten die sichtbare Welt und tauchen ein in eine unsichtbare, die zu glauben, dem aufgeklärten Menschen, der wir sind, so unendlich schwerfällt. Aber war nicht die Aufklärung im Urteil des Philosophen ein Unternehmen der Täuschung und Irreführung, des Betrugs um die Wahrheit? Könnte also das aufklärerische Licht der Wahrheit, das im Sichtbaren nicht aufgeht, erst vom Unsichtbaren her auf das Sichtbare fallen? Wer allerdings den unsichtbaren und unbeschreibbaren kreativen Erneuerer aus dem Spiel lässt, ist gezwungen, beständig sich selbst neu zu erfinden. In den Worten Sloterdijks: sich zu optimieren, anstatt sich urbar zu machen. Zitat: Wo Individualität war, ist nun Identität, oft eine Form der Selbstgefälligkeit, so deutet Schmidt. Optimierte Identität. Man ist, der man ist, nur immer besser. Individuelle Urbarmachung. Man wird, der man noch nicht ist, aber sein kann. Das erste gründet in Selbstgefälligkeit, das zweite im Ungenügen an sich selbst. Letzteres bringt unangenehme Gefühle hervor und führt zudem zur oft mühsamen Arbeit an sich selbst. Vielleicht ist es gerade deshalb keine bloße Sprechblase. Die Theologie kennt einen Imperativ, der im Indikativ gründet. Werde, der du bist. Der Indikativ: Du bist der gewollte, begabte und zu freiem, sinnvollen Dasein bestimmte Mensch. Der Imperativ: Werde immer aufs Neue dieser Mensch. Das Werde ist nötig, weil wir in der gefallenen Welt immer wieder unser wahres Sein verfehlen. Darum finden wir unser Sein auf Erden nicht ohne beständiges Neuwerden. Doch ist dieses Neuwerden und damit der Imperativ der Christin und dem Christen gerade kein mühsames menschliches Unterfangen. Es ist vielmehr das bloße Einwilligen in das Werden, das durch den kreativen Erneuerer bewirkt wird, der uns schon im Mutterleib gewoben hat und auch jetzt an uns weiterweben will. Dieses Werden kommt nicht aus uns selbst, es geschieht an uns. Dann freilich ist es ein Weg, der der Anfechtung nicht entbehren wird. Der Anfechtung, den Unsichtbaren und Unbeschreibbaren an sich arbeiten zu lassen, und zwar auch dort, wo wir es möglicherweise gar nicht wollen und auf eine Weise, die unser Leben scheinbar erschwert. Dabei wird es Tage geben, die wir als Zumutung empfinden. Doch der Glaube setzt darauf, dass auch im Zugemuteten der kreative Erneuerer am Werk ist. Keine Zumutung ist zu groß, als dass er nicht Beglückendes daraus entstehen lassen kann. Ist es überheblich, das zu sagen? Ist es zu viel gesagt über den, den wir Gott nennen? Ist, wer so spricht, ein ziemlich laut klingendes Erz und eine überklug klingende Stelle? Jeder wird selber entscheiden müssen, ob es für ihn so klingt. Paulus meinte, es dürfe bei allen Worten nicht an der Liebe fehlen. Darum muss das Erste des das Wort ergreifenden Christen sein, dass es seinem Reden nicht an Liebe mangelt. Daran kann, wer redet, scheitern. Wer aber aus Sorge vor dem Scheitern das Reden einstellt, ist schon gescheitert. Soweit meine Gedanken zu Peter Sloterdijk und seinen Ausführungen. Wie immer gibt's den Text auch auf meiner Website christseinverstehen.de. Wenn's dir gefallen hat, schenk mir ein Like, schalte dich gern wieder ein und bis dahin sei gesegnet.